Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einem Podcast des Literaturhauses Villa Clementine Wiesbaden. Mein Name ist Sarah Beicht und ich freue mich, heute gleich zwei Gäste begrüßen zu dürfen, Felicitas Korn und Sebastian Richter. Schön, dass Sie beide da sind.
Hallo.
Hallo, Dankeschön.
Zuerst möchte ich Sie beide kurz vorstellen. Zum einen Felicitas Korn. Sie wurde 1974 in Offenbach geboren und ist Regisseurin, Drehbuch- und Romanautorin, also in ganz unterschiedlichen Disziplinen unterwegs. Eines ihrer bekanntesten Werke ist vielleicht das Musikvideo zu Supergirl der Band Raymond. Den Song haben wir jetzt wahrscheinlich auch alle direkt im Ohr. Oder vielleicht kennen Sie auch den vielgelobten Spielfilm Auftauchen. Ja, und jetzt haben Sie Anfang des Jahres Ihr Romandebüt Drei Leben lang im Kamper Verlag veröffentlicht. Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu.
Dankeschön.
Und dann begrüße ich natürlich noch Sebastian Richter. Er ist Literatur- und Drehbuchagent bei der Literaturagentur des Frankfurter Verlags der Autoren und hat dem Buch Drei Leben lang sozusagen auf die Welt geholfen als der Agent. Zuallererst möchte ich von Ihnen beiden gerne wissen, bevor wir über das Buch sprechen, wie es Ihnen geht, wie Sie die letzten Monate verbracht haben. Man hört ja immer viel, dass Kreative und Schreiberlinge dann ganz viel Zeit gehabt hätten zum Lesen, zum Ideen entwickeln. Ging es Ihnen da auch so?
Bei mir ist es tatsächlich, kam zu dieser Corona-Situation noch eine Baustelle bei mir zu Hause dazu. Und es hat dann leider dazu geführt, dass es tatsächlich schwer war, sich irgendwie zu konzentrieren und man ständig mit solchen Dingen beschäftigt ist, wie Ausziehen, Einziehen, mit dem Vermieter und dem Hausmeister irgendwelche Dinge besprechen. Und das heißt, es war so ein bisschen, es kam so on top von Corona. Aber davon abgesehen, war meine Arbeit eigentlich ähnlich wie davor auch. Also wir arbeiten ja als Autoren eigentlich immer im Homeoffice. Und insofern war das vielleicht ein Vorteil, den ich hatte, dass ich mich nicht großartig umstellen musste in der eigentlichen Arbeitsweise. Und war natürlich auch viel mit Drei Leben lang beschäftigt. Also auch mit eben jetzt zum Beispiel Interviews oder einfach sozialen Medien oder was man dann so macht, wenn so ein Buch mal auf der Welt ist.
Ja, bei uns ist es tatsächlich jetzt bei uns hier in der Agentur bzw. im Verlag der Autoren schon einschneidender, die Änderung als bei den Autorinnen und Autoren selber. Wir haben zwar vorher auch im Homeoffice immer mal wieder gearbeitet an einzelnen Tagen, gerade wenn man sich mit Manuskripten beschäftigt, ist das immer gut, sich da zurückziehen zu können. Jetzt ist es aber fast komplett auf die Arbeit zu Hause umgestellt und das merkt man dann jetzt gerade über die lange Zeit schon, dass das auch Auswirkungen auf den ganzen Arbeitsablauf hat, weil man sich unter Kollegen, Kolleginnen nicht mehr sieht und viele Sachen einfach so zwischen Tür und Angel besprochen werden. Auch man kriegt viel mit und das ist jetzt so ein bisschen gekappt. Und jetzt heute sitze ich gerade im Verlag, wenn wir das hier aufzeichnen. Und wir sind normalerweise 12 Leute, heute sind wir zu dritt da. Manchmal sitzt man hier auch alleine, wenn man dann Präsenztag hat im Verlag. Also das hat sich schon massiv verändert. Und als Agentur und gerade auch, wir haben dann, also wir sind Medienagentur, vertreten Drehbuchautoren, Autorinnen, Literaturagentur, wo wir Romanautorinnen, Autoren vertreten. Und wir haben aber auch einen großen Theaterverlag. Das ist so die Hälfte unseres Geschäftes. Das heißt, wir vertreten und verlegen Theaterautoren, Autorinnen und ihre Stücke. Und da merken wir auch den Einbruch jetzt einfach. Also da ist der Theaterbereich einfach von jetzt auf gleich von 100 auf 0 gegangen. Und die Autorinnen, Autoren, die fürs Theater schreiben, kriegen keine Tantiemen mehr für ihre Stücke. Wir dann auch nicht, weil wir daran beteiligt sind. Also das hat auch wirtschaftliche Folgen in dem Bereich ganz massiv. Also wir merken es sehr. Immer noch.
Das kann ich mir gut vorstellen. Gerade wenn Sie sagen, im Theaterbereich, Theaterfilm, das war ja auch monatelang alles geschlossen und so langsam trauen wir uns ja erstmal wieder vor die Türen. Zumindest machen die Häuser so langsam wieder auf, natürlich unter allen gegebenen Umständen. Nee, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es da nicht nur die Heimarbeit ist oder die Lektüre, die zu Hause angenehm ist, sondern auch die informellen Flurgespräche, die dann da wegfallen. Nun kam ja Anfang des Jahres Ihr Romandebüt direkt raus, Frau Korn. Und zwar genau am 27. Februar 2020 habe ich in Erfahrung bringen können. Und eine Woche später hat alles dicht gemacht. Die Buchläden waren zu, alle Veranstaltungen abgesagt. Wie geht es einem da als Debütautorin bei?
Ja, das war natürlich total traurig. Also ist ganz klar, man arbeitet da irgendwie so lange darauf hin, dass das Kind endlich geboren ist und dann ist es in der Welt. Und dann denkt man eigentlich, jetzt geht alles los. Buchmesse, Lesungen und so weiter. Es war so viel geplant und das ist natürlich alles ausgefallen. Also Leipziger Buchmesse, dann eben die Lesetour wurde abgesagt, die Presse war dicht, ne? Es wurde kaum noch über was anderes berichtet als Corona. Und aber das war, also es ist natürlich ein, also man ist dann so sehr zurückgezogen auf einmal, auch mit dem Lockdown, dass wir dann halt ja auch nur noch, also man konnte ja nur noch über die sozialen Medien überhaupt mit Menschen in Kontakt treten. Und natürlich hatten wir uns das so vorgestellt, oder vor allem ich, dass ich auf den Lesungen auch mit den Lesern in Kontakt komme. Und das ist, glaube ich, das, was so am schmerzhaftesten dann auch ist, wenn man, wenn man einfach so auch mitbekommen möchte, wie das Buch ankommt und wie die Menschen das empfinden. Und das war dann aber halt gut. Da, also ich habe mich dann quasi über Nacht in das Instagram eingearbeitet. Ich bin eher so oldschool-mäßig unterwegs und mache da extrem, also auch Facebook lief bei mir jahrelang so unter ferner Liefen. Und das war dann für mich aber total spannend, also da dann mitzukriegen, was das für eine riesen Community ist, was so wirklich die letzten Jahre an mir komplett vorbeiging. Und darüber haben wir dann eigentlich den Kontakt hergestellt, der Verlag und ich. Und das war dann wiederum eine schöne Erfahrung tatsächlich, weil das unglaublich unmittelbar ist und auf einmal Leute dir schreiben, mit denen du, oder auch in einer Art schreiben, mit wie du sonst wahrscheinlich auf einer Lesung zum Beispiel nicht in Kontakt gekommen wärst. Und das war dann eine schöne Erfahrung.
Also haben Sie quasi direkt statt den Lesungen sind Sie ins Digitale ausgewandert und haben das Learning by Doing auch nochmal neu erlebt als Autorin, wenn ich Sie da richtig verstehe. Das ist ja dann auch eine spannende Erfahrung, sag ich mal. Sie haben ja wirklich die einzigartige Situation, ins Digitale hineingeworfen zu werden, zwangsläufig, wenn die ganzen Lesungen ausfallen. Wie lange haben Sie insgesamt an dem Buch gearbeitet?
Also ich schätze so von der ersten Version, die war, glaube ich, so ganz grob vor 5 Jahren schon mal da. Und dann hat es aber länger gelegen. Und weil ja auch der Film parallel schon angefangen ist. Also wir arbeiten ja auch an der Verfilmung sozusagen von dem Roman, was aber eigentlich gleichzeitig entstanden ist. Und so gibt es natürlich immer Dinge, also nicht nur das, sondern auch andere Drehbücher, die ich noch geschrieben habe, die immer so parallel laufen. Und deswegen ist es so schwer zu sagen, wie lange ich tatsächlich daran gearbeitet habe. Also ich würde sagen, eine reine Arbeitszeit wahrscheinlich so 1,5 Jahre. Aber es ist halt schon über Jahre gewachsen. Und auch bevor ich die erste Fassung geschrieben habe, Jahre zuvor, also ich glaube 15 Jahre zuvor, habe ich den ersten Gedanken dazu gedacht und dann eben so Stück für Stück Notizen gemacht, angefangen zu schreiben. Und ja.
Wie unterscheidet sich die Arbeit für Sie, wenn Sie an einem Film oder an einem Drehbuch arbeiten, zu einem Romanprojekt? Weil ein Roman ist ja, stelle ich mir vor, eher eine Heimarbeit, eine stille Arbeit. Und als Filmschaffende, auch als Regisseurin, da müssen Sie bestimmt sehr laut sein und wirklich auch im Team, das große Team zusammenhalten. Wie haben Sie die unterschiedlichen Disziplinen da empfunden?
Also das haben Sie wirklich sehr schön zusammengefasst, so ist es. Also ja, es ist, also für mich war tatsächlich die Romanarbeit eine wahnsinnig schöne und auch auf gewisse Weise erholsame Erfahrung, obwohl man natürlich immer kämpft mit dem Text, immer, ne? Und es gibt Phasen, da will man das Ding aus dem Fenster schmeißen und ist total wütend, dass es nicht so klappt, wie man das will. Aber insgesamt, wie Sie sagen, also man ist sehr mit sich. Wobei ich ab dem Zeitpunkt, wo Sebastian Richter dann dabei war, auch sehr mit ihm zusammen an dem Text gearbeitet habe, was wirklich eine ganz tolle Erfahrung war. Und der Unterschied für mich in erster Linie ist, Also ich finde, Regie ist nochmal komplett was anderes als Drehbuch. Also wie Sie gesagt haben, als Regisseurin muss man, das ist eigentlich Projektmanagement. Das ist eigentlich sowas ganz anderes als das, was man als Romanautorin macht. Und Drehbuch allerdings empfinde ich schon ein bisschen ähnlich von der Arbeitsweise her. Also da ist man auch viel alleine, arbeitet vor sich hin. Aber dann gibt es halt immer die Besprechungen, ne, mit Produktion, Redaktion und alle sprechen mit und dann muss man wieder was ändern, vor allem aus finanziellen Gründen, weil es halt zu teuer ist und das spielt natürlich beim Roman keine Rolle. Und was für mich aber der schönste Unterschied war, war, dass ich die Romanarbeit eigentlich so empfunden habe, auf eine gewisse Weise wie Regie und Drehbuch zusammen, weil man beim Drehbuch eigentlich immer nur das Skelett schreibt, also man schreibt eigentlich immer nur, was aber auch sehr schwierig ist, die Handlung und den Plot, so dass man darauf aufbauend dann den eigentlichen Film als in der Regie kreieren kann. Und als Romanautorin schreibst du quasi die Regie mit, ne? Also was man hört, was man fühlt, du schneidest den Rhythmus, eventuell auch Musik und die Atmosphäre. Und das ist halt, also das habe ich als unglaubliche Freude empfunden, dass ich das sozusagen in einem Guss kreieren konnte.
Quasi das Gesamtkunstwerk in Eigenregie als ein Frau-Künstlerin sozusagen, im Gegensatz zum Film, wo viele, bei dem viele einzelne Disziplinen ja zusammenkommen.
Genau.
Sie haben es eben schon angesprochen, Sie haben dann ab einem gewissen Zeitpunkt auch sich oft ausgetauscht. Wie ist denn Ihre Zusammenarbeit so entstanden eigentlich?
Sebastian, magst du mal
antworten? Gerne.
Ja, das ist, wie das so oft ist, ist Felicitas zu uns gekommen über eine Empfehlung eines anderen Frankfurter Autors, den wir sehr schätzen. Und der gesagt hat, wir sollen uns doch mal Felicitas Korn anschauen. Und ich bin sozusagen der in der Agentur, der sowohl Drehbuchautoren und Autoren als auch Literatur, also Prosa-Autoren, Autoren betreut. Deswegen landen dann solche Autoren, die beides machen, meistens bei mir auf dem Schreibtisch. Und letztlich war das so, dass mir der, also auch die Drehbücher ich sehr interessant fand, aber vor allen Dingen eben, dass die erste Fassung des Romanmanuskripts mich gleich gepackt hat. Also das war so ein Fall, den man immer mal wieder, leider aber auch viel zu selten hat, wo man was auf den Tisch kriegt und eigentlich nach wenigen Seiten merkt, das ist was wirklich Besonderes. Auch wenn man dann immer wieder, und das war auch hier so, merkt so, okay, da steckt auch noch Arbeit drin, aber es ist einfach ein ganz besonderer Ton und eine ganz besondere Geschichte. Und dann haben wir uns irgendwann vor 4 Jahren das erste Mal getroffen, haben auch dann lange inhaltlich gesprochen über den Text und auch über die verschiedenen anderen Projekte. Haben auch, glaube ich, noch mal ein bisschen länger überlegt, ob das mit der Zusammenarbeit, das tun wir aber immer, aber das müssen ja auch dann sozusagen die Autorinnen, Autoren eben auch tun, ist das die richtige Agentur auf der anderen Seite? Stimmt irgendwie die Chemie zwischen Agenten und Lektor und Autor, und dann sind wir irgendwie darüber eingekommen, dass wir Lust haben, uns auf die Zusammenarbeit irgendwie einzulassen. So. Und das ist bei uns tatsächlich auch, also vielleicht nochmal einen kurzen Satz zum Verlag der Autoren, weil sich das aus dem Namen nicht so erschließt. Also wir sind ein sogenannter Bühnen- und Medienverlag. Das heißt, wir haben eine ganz große Bandbreite an Autorinnen und Autoren, die wir vertreten, von, ich habe es eben schon angedeutet, Theater über Drehbuch, über Hörspiel, Literatur, wir haben auch sogar eine Ballettsparte, also es ist sozusagen sehr, sehr, wir sind sehr breit aufgestellt und und das heißt, und was ich eigentlich sagen wollte, jetzt habe ich meinen Faden wiedergefunden und auch den Anfang, war, dass wir als sozusagen von der Gründung her eigentlich ein Theaterverlag sind und sehr stark im Lektorat auch damit verwurzelt. Das heißt, wir sind, also ich bin zwar Drehbuchagent und Literaturagent, verstehe mich aber selber in meiner Arbeit stark auch als Lektor. Also ich würde mal sagen, ich bin Lektor und Agent. Und das ist auch ein Anspruch von uns allen, die wir hier arbeiten, dass wir eben auch inhaltlich Projekte weiterentwickeln wollen, bevor wir sie aus der Hand geben, entweder an Verlage oder eben jetzt, was den Prosa-Bereich angeht oder im Drehbuchbereich, auch da inhaltlich mit unseren Autorinnen und Autoren zusammenarbeiten. So. Und das ist, und diese inhaltliche Zusammenarbeit, die gab es jetzt auch bei drei Leben lang über einen Zeitraum, einen längeren, und letztlich ist es dann tatsächlich eben so ein, da muss man vorher schon genau prüfen, ob man zusammenpasst als Team. Und das müssen wir als Agentinnen tun, aber eben auch die Autorin selber muss halt schauen, ob das auf der anderen Seite, ob das ist ja oft einfach eine Frage der Kommunikation, ob die einfach passt und funktioniert.
Und das hat offenbar auch sehr, sehr, sehr gut funktioniert, wie ich den Eindruck habe. Sie wollten eben noch etwas sagen, Frau Korn?
Ja, genau. Unbedingt will ich dazu sagen, dass das wirklich super funktioniert hat. Und Teil dieser großen Freude an der Arbeit an dem Roman war, weil ich hatte, also man kennt es vom Drehbuch schon auch, dass man eine dramaturgische Beratung hat oder dass inhaltlich Dinge dazu gesagt werden. Ne? Und, aber dann gehst du immer mit diesen Tipps gehst du dann immer wieder so nach Hause, sage ich jetzt mal, und die sind auch eher so, nenne ich jetzt mal, meistens eher so rudimentärer. Und die Zusammenarbeit mit Sebastian war wirklich durch alle Bereiche durch. Also es ist ja auch die erste Erfahrung, die ich gemacht habe, jetzt in der Belletristik, also in der Literatur. Ich hatte sozusagen mit einem Lektor ja noch nie zusammengearbeitet. Und das war für mich eben ganz erstaunlich sozusagen, mit welcher Intensität und Genauigkeit Sebastian sich die Sachen immer angeguckt hat. Also angefangen von strukturellen Dingen über dramaturgisch, über inhaltlich, über Sprache, über Szenen, einzelne Kapitel. Ne? Also es ging wirklich durch alles durch bis zu Wörtern, die wir diskutiert haben, also einzelnen Wörtern. Und das war.
Aber nur selten.
Ja, das stimmt. Über einzelne Wörter haben wir nur selten diskutiert, das stimmt. Und aber das war also das zu erleben, sozusagen, wie umfangreich sich jemand anders und intensiv mit deinem Text beschäftigt, immer wirklich mit dem Wunsch, dass ich meinen Text so in die Welt kriege, wie Sie vorhin gesagt haben, ne, wie es in meinem Kopf oder in meinem Unterbewusstsein irgendwo schlummert. Das war wirklich, also das war eine ganz tolle Erfahrung, die ich wahnsinnig schätze und die wirklich, also kann ich nur wiederholen, eine wahnsinnig große Freude war.
Aber als tatsächlich ist es ja wirklich so, als wenn man jetzt so einen Text begleitet, dann die Hebammen-Metapher stimmt ja tatsächlich auch. Also ja. Das als Lektor oder jetzt in dieser speziellen Konstellation als Lektor in der Agentur begleitet man ja wirklich so einen Geburtsvorgang und man ist halt der es möglich macht oder hilft dabei, es möglich zu machen, dass die Geburt, das ist jetzt wird es zu viel der Metapher wahrscheinlich, aber das ist einfach von der, dass man unterstützt und begleitet die Autorinnen dabei und ist sozusagen so eine. Man hat einen anderen Blick, man kann von außen drauf gucken und man kann die Autoren, Autorinnen mit Informationen über den Text versorgen, die vielleicht selber gar nicht mehr sehen, weil sie eben aus der Innenperspektive drauf gucken. Und wenn das gut funktioniert, dann verschafft man einfach sagen, den Autorinnen nochmal einen anderen Blickwinkel auf den eigenen Text und was sie dann damit machen und was sie sozusagen, wie sie die Erkenntnis verarbeiten und umsetzen, das ist dann wieder komplett bei den Autorinnen. Und toll ist es so ein Prozess, wenn man, glaube ich, in dieser Zusammenarbeit, in dem Ping-Pong dann merkt, dass es einfach wirklich was bringt. Also dass es irgendwie, dass es weitergeht, dass das Werk wächst und dann irgendwann den Punkt erreicht, wo man gemeinsam denkt, ja, jetzt ist es einfach, jetzt ist es soweit, jetzt gehen wir damit raus. So.
Gerade so der wichtige Blick von außen ist es ja dann auch oft, der das Manuskript nochmal auf eine ganz andere Ebene bringt. Und wenn ich bei dem Bild dann bleibe, muss ich wirklich sagen, dass ihr literarisches Kind sehr, sehr gut gelungen ist. Das merkt man wirklich auf jeder Seite. Und ich finde, man kann da auch viele Verbindungen zu Film und Theater ziehen. Seien es die Parallelmontagen der einzelnen Perspektiven, der kurzen Kapitel oder auch so eine Handlungsdichte, die auf dieses Finale zuläuft, dass wir hier nicht spoilern werden. Da ist keine Szene zu viel, keine zu wenig. Ist das vielleicht auch so ein Kriterium, das Sie, Herr Richter, im Kopf haben, wenn Sie ein Manuskript auswählen, diese Handlungsdichte, die auch dem Theater und dem Film ja irgendwie nahe kommen?
Nee, gar nicht. Nee, tatsächlich, also das ist, es gibt bestimmt auch jetzt gerade bei Drehbuchautorinnen eine bestimmte Art zu schreiben, auch in der Prosa. Also es ist oft so, dass Autorinnen, Autoren, die aus dem Drehbuch kommen oder vom Film kommen, szenischer schreiben, sehr starke Dialoge drin haben, von der, sagen, so eine, vielleicht auch anders in der Dramaturgie sind, in der Montage vielleicht anders arbeiten. Das kann schon so sein, aber das ist nichts, nach dem ich auswählen würde. Letztlich ist jeder Text anders und hat andere Gesetze. Und ich glaube, dass das, was Sie beschreiben, für drei Leben lang, ist tatsächlich eine ganz, ganz schlaue, großartige Idee, wie man die Geschichte, die Felicitas erzählen will, wie man die erzählen kann. Dass sie eben drei Figuren erzählt, die sie parallel erzählt und die sie sozusagen diese Leben in so einer intensiven Weise nebeneinander auffächert. Das kommt aus dem Text heraus, diese Art des Erzählens. Und dass der so gut geworden ist und dass sie das so sozusagen, dass das so gut aufgeht in der Art des Erzählens, das liegt vielleicht auch an dem Hintergrund im Filmischen, den sie hat, weil sie nochmal auf einer anderen Ebene den Text deswegen auch denken kann. Aber ich würde nicht sagen, das ist die Art, wie Felicitas irgendwie immer schreiben wird, also sozusagen, das ist das Filmische, sondern es ist wirklich aus dem Text und aus der Geschichte heraus. Ich würde sagen, das ist tatsächlich gut, ob es jetzt die beste Art ist, diese Geschichte zu erzählen, aber es ist eine sehr, sehr schlaue und sehr tolle Art, die Geschichte, die das Buch erzählt, zu erzählen. Und die haut einen wirklich um. Das war der Werbeblock.
den kann ich nur unterstützen, auf jeden Fall. Ich bin auch noch geplättet nach dieser Lektüre, das muss ich wirklich so sagen. Deshalb würde ich Sie jetzt kurz bitten, eine Stelle vorzulesen. Sie haben was vom Anfang her mitgebracht. Es geht um den 15-jährigen Michi und seine Schwester Xandra, deren Blick sich ja auch von einer Sekunde auf die andere komplett umwälzt. Und genau deshalb würde ich Ihnen jetzt das Wort überreichen.
Sehr gern. Der Mund des fremden Mannes öffnet und schließt sich wie eine freundliche Auster. Michi folgt jeder seiner Lippenbewegungen, versucht seine Codes zu entschlüsseln, aber was herauskommt, macht keinen Sinn. Um 6 Uhr gibt es Frühstück, um 13 Uhr Mittagessen, um 18 Uhr Abendessen, ab 21 Uhr ist Bettruhe. Schock, haben die Polizisten geflüstert. Trauma und so. Und Michi hat getan, als verstünde er alles. Er ist schließlich fast 15, aber in Wahrheit versteht er nichts. Die Wörter, die einzelnen, kennt er, aber zusammengenommen strömen sie einfach nur durch seinen Gehörgang, klopfen irgendwo an, keiner macht auf und schwupps, weg sind sie. Wieso sitzt er überhaupt hier auf dieser Couch, in diesem kackbraunen Büro? Er traut sich kaum, zu Xandra zu gucken. Ihr kleiner Körper schüttelt sich etwas weniger unter den Tränen als noch am Bahnhof. Sie sitzt unverändert am anderen Ende der Couch. Sie weint schon die gesamten 2 Tage. Er selbst ist seitdem still. Keine Regung, kein Wort. Als hätte man ihn anästhesiert. Trauma und so. Theoretisch könnte er seine Hand ausstrecken und Xandras nehmen. Vielleicht würde sie das trösten, aber die Hand gehorcht ihm nicht. Er hat es schon ein paar Mal probiert. Er würde wenigstens gern seufzen, aber auch das gelingt ihm nicht. Also beginnt er, die Streifen auf der Hose des Mannes zu zählen, der sich als Herr Schneider vorgestellt und erklärt hat, dass ein Vormund der Elternersatz vor dem Gesetz ist, wenn man keine Eltern mehr hat. 22 Streifen zählt Michi auf der Vorderseite, also bis zu den Nähten an der Seite. Das heißt 44 Streifen rundherum. 44 wie das Alter von Papa. Beide Hosenbeine zusammen, also fast das Alter von Papa plus Mama. Der Mann trägt Socken in dem gleichen Hellbraun wie sein Pullover. Es passt gut zu seinem bereits ergrauten Haar. Hoppla, die Auster bewegt sich nicht mehr. Und der Mann guckt ihn erwartungsvoll an. Hat er was verpasst? Schnell guckt Michi zu Xandra. Auch sie hat den Blick gehoben und schaut den Mann mit ihren roten Augen an. Wenn er sich nur konzentrieren könnte. Blut in die Hände kneten, Gedanken greifen. Er ist ihr großer Bruder, verdammt. Wie lange bleiben wir hier? Ist das Erste, was ihm einfällt. Es ist das Erste, was er sagt seit dem Schwarz. Der Mann scheint erleichtert. Das weiß man nicht genau. Vielleicht ein paar Tage, vielleicht mehrere Monate. Wir schlafen nicht im selben Zimmer. Jetzt findet auch Xandra ihre Stimme wieder. Sie klingt dumpf, als dringe sie durch eine Wand. Und in Xandras Augen steht die Hoffnung, dass der fremde Mann mit seiner nächsten Antwort ihre Eltern hereinholt in dieses Hattersheimer Übergangsding und ihnen auf magische Weise schlagende Herzen einpflanzt. Die Hoffnung, dass alles nur ein Traum ist, ein böser Traum. Mein Gott, Xandra, sei nicht so naiv, und sie hält den Atem an, als der Mann freundlich wiederholt, was er schon erklärt hatte, als er ihnen ihre Zimmer gezeigt hat. Die Mädchen wohnen im oberen Trakt, die Jungen im Souterrain. Aber wir können weiter in die Taunusschule gehen? Das ist sein zweiter Satz. Genau genommen die zweite Frage. Fühlt sich komisch an. Aber alles fühlt sich komisch an, seitdem die Sanitäter sie aus dem Auto gezerrt und ihre Eltern in große Planen verpackt haben. Zuerst haben die Beine verschluckt, dann die Hüfte, die Hände, die irgendwo lagen, neben den Oberschenkeln, auf dem Bauch. Er weiß es nicht mehr. Dann die Brust, den blassen Hals von Mama, den blutigen von Papa, sein Kinn, ihre Nase, die geschlossenen Augen, die rot und nass verklebten Haare, dann alles nur noch Planen. Zwei dunkle Säcke, hellschwarz oder dunkelgrau, wie unter einer Glocke, denkt er, wie unter einer Glocke. Trauma oder so. Wieso starrt er die ganze Zeit nur so blöd vor sich hin? Der Mann lächelt. Wir geben unser Bestes. Das Lächeln soll wohl der Fels in der Brandung sein. Plötzlich würde Michi ihm am liebsten sein scheiß Lächeln aus dem Gesicht schlagen. Er wollte Xandra und sich beruhigen mit der Frage nach der Schule. Und jetzt das hier. Dass das Beste nie gut genug ist, versteht selbst eine Elfjährige. Schon sackt Xandra wieder in sich zusammen. Erwartet man eigentlich auch von ihm, dass er weint?
Vielen Dank für die Lesung, Frau Korn. Ich will gar nicht so viel über den Roman verraten. Das ist die absolute Empfehlung, den wirklich selbst in die Hand zu nehmen und zu lesen. Ich habe eine Frage nämlich noch bezüglich des Inhalts, weil was ich ganz spannend fand, ist, wie schon angesprochen, die Perspektiven, die sich von jetzt auf gleich ändern, sei es bei dem 15-jährigen Michi und seiner Schwester, da passiert ein schrecklicher Unfall, die Eltern kommen ums Leben und von einer Sekunde auf die andere ist nichts mehr, wie es war, gefühlt. Dann gibt es noch den King und dann gibt es Lucy. Der eine ist ganz im kriminellen Drogensumpf verschüttet gegangen. Der andere ist komplett dem Alkohol verfallen. Wie haben Sie es denn geschafft, drei so ganz unterschiedliche Perspektiven auszugestalten?
Also in erster Linie ist es tatsächlich wirklich viel Recherche auch. Also sich mit Menschen, die derartige Schicksale erlebt haben, wie jetzt zum Beispiel der Lucy, ne, zusammensetzen, sprechen, viel über das Leben erfahren, über die Weise, wie man die Welt wahrnimmt, wie man hört, wie man guckt, ne, was einem wichtig ist, was einem unwichtig ist, worunter man leidet, worunter man nicht leidet. Also wirklich den Menschen so richtig verstehen. Und das ist das eine. Und das andere ist, dass ich dann mit diesem Gefühl, dass ich durch die Auseinandersetzung mit Menschen wie Lucy oder wie King oder wie Michi mich beschäftigt habe, das Gefühl, das ich da bekommen habe in den Gesprächen oder auch in der, also es war auch sehr viel Recherche über, ne? Also mit Psychotherapeuten über so Leute sprechen oder mit Polizei und BKA über so Leute wie King sprechen. Und das, was ich dann irgendwann, ist so ein sehr, sehr klares Bild da, wie diese Menschen ticken, was die Probleme sind, was die Sehnsüchte sind, ne? Was wirklich die Sehnsucht ist im Kern. Und wenn dann dieses klare Gefühl da ist oder ich auch die Dialoge im Ohr habe, dann quasi beginnt der eigentliche Schreibprozess und dann versetze ich mich in Anführungszeichen nur noch in dieses Gefühl, das ich da habe und schreib da heraus. Und dann ist es natürlich irgendwann auch Technik. Also dann, wenn man dann schleift, ne, dann sieht man natürlich durch das erlernte Handwerk, das man irgendwie durch die Jahre hat, wie kann ich das jetzt noch verstärken, was ich da eigentlich ausdrücken will.
Und auch räumlich haben Sie ja auch eigentlich direkt vor der eigenen Haustür recherchiert. Also wir befinden uns ja mitten im Rhein-Main-Gebiet rund um Frankfurt. Einmal die ganz tiefen Tiefen, aber auch quasi die hell und dunklen Seiten Frankfurts oder des Rhein-Main-Gebiets. Ist es Ihnen da besonders leicht gefallen zu recherchieren in dem Kosmos, den Sie vielleicht auch kennen? Oder war es auch eine besondere Schwierigkeit, vor der eigenen Haustür den Roman zu entwickeln quasi?
Nein, das war ganz leicht. Also das war wirklich auch ein sehr schöner Teil, weil ich ja aus Frankfurt und Umgebung komme, ne, also da aufgewachsen bin und ich mich sehr viel mit sozusagen auch der Heimat verbindet, also mit wie ich Frankfurt wahrnehme, wie ich den Taunus wahrnehme. Und davon ist viel drin. Also so diese krassen Gegensätze von Reich und Arm, die auch eine Rolle spielen, ne, mit der Banken oder in diesem Fall der illegalen Clubwelt in Frankfurt. Dann im Gegensatz und auch die reichen Viertel im Taunus, die es einfach ganz klar gibt. Und dann aber auf der anderen Seite die Leute, die es halt nicht schaffen und wie die davor stehen oder sitzen oder zwischendurch durch diese wunderschönen Hügel, ne, im Taunus streifen und sich aber eigentlich fehl am Platz vorkommen, weil sie gar nicht in diese Welt, die da eigentlich gelebt wird, passen. Das war etwas, was für mich wirklich mit dem Ort zusammenhing, also sehr eng verbunden ist, Inhalt und Ort, was wirklich auch ein Kern war, den ich erzählen wollte, also wie man sich als Außenseiter fühlt. Ja, und diese Gegensätze habe ich persönlich immer in Frankfurt und Taunus sehr stark gesehen.
Damit sind wir eigentlich auch fast schon am Ende. Ich hatte eigentlich noch die letzte Frage, ob sich eine Verfilmung anbahnt, aber das haben Sie ja am Anfang schon beantwortet. Vielleicht können Sie noch mal was zum Status des Filmprojekts zu Drei Leben lang sagen.
Also das ist tatsächlich auch etwas, was durch Corona gestoppt wurde und was natürlich auch nicht so schön war. Aber also der Status ist, wir haben einen Teil schon gedreht und drehen nächstes Jahr dann hoffentlich weiter. Und insofern, ja, denke ich, dass man wahrscheinlich so in 2 Jahren mit dem Film rechnen kann, also hoffentlich.
Dann wünsche ich Ihnen auf jeden Fall, Frau Korn, viel Erfolg mit dem Buch weiterhin. Ich wünsche Ihnen viele, viele Lesungen, viele Interviews, die letzten Monate vielleicht aus der Digitalität in die Wirklichkeit noch holen können und natürlich auch viel Erfolg mit dem Filmprojekt. Und Ihnen, Herr Richter, wünsche ich natürlich weiterhin so spannende Autoren und so viele schöne Manuskripte wie Drei Leben lang. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Herzlichen Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie eingeschaltet haben zu diesem Podcast des Literaturhauses Villa Clementine.